Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts.
Das ist Stimme im Kopf. Also nur, dass du Bescheid
weißt. Wie heißen wir nochmal?
Stimme im Kopf. Was war das denn? Was war das?
Ich dachte, dein Name ist jetzt dran. Es ist früh. Ich funktioniere um diese Uhrzeit nicht.
Zu einer neuen Folge des Podcasts. Pia. Okay, Narzissmus noch. On another level.
Der neue Pia-Podcast.
Wow.
Nein, okay, nochmal.
Aber ein Outtake hast du gleich mitgeliefert
ja.
bekommen.
Gott, wie dumm. Mitten im Satz.
Das ist so richtig Aussetzer. Wie ist der Name?
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf.
Man hört auch immer noch, dass du lachst.
Ja, das wäre ja erstmal nichts Schlimmes. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Ist ja Zuhörerfolge, jetzt können wir wieder zusammen singen.
Okay, alles ja. klar. Leute, Denise hat gerade einfach den Namen des Podcasts vergessen.
Ja, ihr werdet es dann ja hören in den Outtakes, aber irgendwie hat mein Gehirn auf einmal
richtig
einfach aufgehört. Beziehungsweise ich habe einfach nicht weitergeschrieben. Also.
So, sie guckt mich an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Und guckt mich an.
Kurz vorm Rand der Welt gefallen. Ich habe keine Ahnung. Aber man muss dazu sagen, entgegen unserer üblichen Arbeitsweise nehmen wir heute sehr früh morgens auf. Für mich ist es sehr früh.
Es ist 9.37 Uhr.
Für mich ist das sehr früh. Also ich funktioniere im Gehirn, glaube ich, einfach noch nicht so richtig. Ja. Aber das macht nichts. Ja. Aber wir haben heute noch wichtige Dinge zu tun,
ja,
wichtige geheime Dinge.
Genau, es sind geheime Dinge, aber wir können euch schon sagen, dass es was Cooles gibt und dass ihr euch freuen könnt.
Genau. So, und das müssen wir heute noch ganz intensiv final vorbereiten.
Ja, ja.
Und deswegen heute zu, für mich, früher Stunde.
Genau.
So, wir sprechen hier über wahre Verbrechen, die Abgründe der menschlichen Psyche. Gerne, aber auch.
Entschuldige bitte, ich muss lachen, weil ich gerade gedacht habe, wenn sie jetzt wieder vergisst, worüber wir hier sprechen.
Wir sprechen hier über Pia. Ja. Punkt. Liest unterstrich.
Ich dachte, dein Name ist jetzt dran. Ich kann doch nicht.
Okay. Boah, vielleicht muss ich für den Kontext einfach die Scheißbegrüßung drin lassen, die ich verkackt habe.
Vielleicht machst du das so im Outtake-Stil und piepst das dann
ja,
einfach.
Ja, ja, irgendwie so, damit die Leute wissen, worüber wir reden.
Ja,
naja, genau. Wir reden hier nicht nur Quatsch, sondern auch über, wie gesagt, wahre Verbrechen, die Abgründe der menschlichen Psyche hin und wieder, aber auch gerne über alles Unheimliche und Mysteriöse und Unerklärliche, eben alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und weil die nächste True-Crime-Folge noch nicht fertig ist, machen wir heute Letzteres, nämlich eure Zuhörer-Geschichten zum Besten geben, eure Einsendungen. Angefangen mit der Ines.
Genau.
Ines schreibt, hallo ihr Lieben. Mein Name ist Ines und ich habe euren Podcast erst vor ein paar Tagen entdeckt. Vor ein paar Tagen heißt Ende 2021.
Shoutout an Ines, wenn du immer noch dabei bist.
Jawohl. Er hat mich bereits so in den Bann gezogen, dass ich jetzt jeden Abend eingemurmelt mit einer Decke auf der Couch und einer Tasse Tee euren spannenden Folgen lausche. Ich war davor eigentlich nie ein besonders großer Podcast-Fan, das hat sich aber nun geändert. Großes Kompliment also erstmal an euch. Nun möchte ich euch aber von meinen zwei Erlebnissen erzählen, die sich vor Jahren zugetragen haben. Ich hoffe, sie passen thematisch auch in euren Podcast. Geschichte Nummer 1. Ich weiß noch genau, dass es im Sommer 2011 war. Ich bin abends mit meinem Ex-Freund wie so oft noch eine Runde auf einem Friedhof spazieren gegangen. Zur Erklärung, ich war damals der Gothic-Szene zugehörig und wir beide liebten die Atmosphäre auf Friedhöfen sehr. Zudem war speziell dieser Friedhof eigentlich eher ein großer Park, da er mitten in einer Großstadt gelegen, voller alter Bäume und viel Wiesen und Grün bestand und somit einer grünen Oase glich. Lichtquellen gab es auf diesem Friedhof, abgesehen von den Friedhofskerzen, weit und breit nicht. Und genau das mochten wir so sehr daran. Wir waren gerade in ein Gespräch vertieft, als ich erstarrte und den Arm meines Freundes packte, weil ich etwas sah, was ich mir nicht erklären konnte. Eine Art Lichtkugel vom Durchmesser eines Fußballs schwebte Richtung Boden. Sie leuchtete hellblau und waberte eigenartig. Das genaue Aussehen ist im Nachhinein noch schwerer zu beschreiben, da dieses Ereignis schon so lange zurückliegt und die Erinnerung langsam verblasst. Ich weiß aber noch ganz genau, dass sie hellblau und aus sich heraus leuchtete und Richtung Boden schwebte. Und mein Ex-Freund sagte später noch, dass im Zentrum der Kugel ein Punkt in einer anderen Farbe war. Daran erinnere ich mich jedoch nicht mehr. Wie gesagt, unsere Umgebung war komplett dunkel. Es gab keine Straßenbeleuchtung, sondern nur die Kerzen auf den Gräbern. Auch die Entfernung dieser Kugel war schwer auszumachen, da es ja ansonsten stockduster war. Mein Ex war genauso sprachlos wie ich. Wir beide wussten und spürten instinktiv, dass wir gerade Zeuge einer Beobachtung waren, die nicht normal war und irgendwie auch nicht von dieser Welt. Die Kugel verschwand bald hinter einer Reihe von Nadelbäumen, deren Umrisse wir gegen den dunklen Nachthimmel noch ausmachen konnten. Sofort rannten wir los, weil wir dachten, dass dieses Objekt ja vielleicht irgendwo abstürzt. Doch es war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zu Hause gingen wir alle möglichen rationalen Erklärungen durch. Vielleicht war es ein Kugelblitz. Aber egal, was wir überlegten, irgendwie schien nichts so richtig zu dem zu passen, was wir da sahen. Dieses Erlebnis werde ich nie mehr vergessen. Geschichte Nummer 2. Vorab, folgende Erzählung bekomme ich nicht mehr in der richtigen chronologischen Reihenfolge hin, da auch sie bereits sehr lange her ist und mir manche Details entfallen sind. Ich versuche es aber nach bestem Wissen wiederzugeben. Ich war 19 und interessierte mich damals und eigentlich auch aktuell mit 33 noch sehr für übersinnliche Themen wie zum Beispiel das Leben nach dem Tod oder auch ob man schon mal gelebt hat und so weiter. Meine Freundin war damals bei mir zu Besuch und auch sie hatte großes Interesse daran und wollte wissen, ob sie schon einmal gelebt hat. Kurzerhand suchten wir uns in einer Buchhandlung ein Buch zum Thema Hypnose und wie man jemanden in ein früheres Leben zurückversetzen kann. Ich schrieb mir das Wichtigste heraus und wir fuhren zu mir nach Hause, damit ich sie, nennen wir sie Sarah, hypnotisieren konnte. Natürlich schwang da auch jugendlicher Leichtsinn mit. Wir waren so gebannt von dem Thema, dass wir uns gar nicht groß Gedanken machten, ob da was schiefgehen könnte. Wir dunkelten also mein Zimmer ab und Sarah legte sich auf den Boden mit einer Decke vor mir und ich las in monotoner Stimme die Einleitung der Hypnose vor, welche ich in dem Buch gefunden hatte. Nach kurzer Zeit hörte ich Sarah plötzlich schwer atmen. Erst dachte ich, dass sie mir nur einen Streich spielen wollte, aber eigentlich war Sarah nie so jemand, der so etwas tat. Und bald bemerkte ich, dass dies kein Spaß war, sondern ich es anscheinend wirklich geschafft hatte, sie zu hypnotisieren. Sarah atmete so schnell, als würde sie rennen und völlig außer Puste sein. Als ich sie fragte, wo sie sich gerade befinde, sagte sie, dass sie in einer dunklen Gasse sei und Angst habe, da sie ganz alleine ist. Sie war den Tränen nahe und antwortete mir mit tränenerstickter Stimme. Dann fragte ich sie nach ihrem Aufenthalts- bzw. Wohnort. Es war Amsterdam in Holland. Ihre Antworten und die Tonlage ihrer Stimme klangen bis auf die Szene in der dunklen Gasse jedes Mal seltsam emotionslos und monoton, ganz anders, als sie normalerweise sprach. Als ich sie nach der aktuellen Jahreszahl fragte, antwortete sie sofort ohne zu zögern. Sie nannte ein Jahr. An die Jahreszahl erinnere ich mich aber leider nicht mehr. Jedenfalls war es lange, sehr lange her. Als ich sie nach ihrer Kleidung fragte, antwortete sie auch passenderweise mit einem Kleid in dem Stil, in dem man es damals getragen hat. Sie war also dort auch eine Frau. Und sie hatte Kinder. Das stellte sich später heraus, als ich sie wieder fragte, wo sie sich gerade befinde. Dieses Mal sagte sie, sie sitze in einem Haus und warte mit ihren zwei Kindern auf ihren Mann. Sie hatte große Sehnsucht nach ihm. Ich führte sie wieder zurück ins Hier und Jetzt und Sarah wachte langsam auf. Und jetzt kommt das Krasseste an der ganzen Sache. Sie konnte sich an nichts, an gar nichts erinnern, was sie gesagt und erlebt hatte. Und wie ich schon sagte, Sarah war einfach kein Mensch, der Dinge erfand. Sie war eine grundehrliche Person. Man würde bei ihr direkt merken, wenn sie lügen würde. Mir steckte jedenfalls nach dieser Sitzung der Schrecken richtig in den Knochen. Das war das gruseligste Erlebnis, das ich jemals gemacht habe, und ich war froh, dass ich in dieser Nacht nicht alleine in meinem Zimmer schlafen musste. Ich weiß, das Ganze klingt vielleicht nicht besonders, weil ich nicht mal genaue Daten angeben kann oder es auch nichts Besonderes war, was sie über ihr früheres Leben berichtet hat, Aber ich finde, genau das macht es vielleicht auch irgendwie glaubwürdiger, weil es eben relativ normale Dinge sind, die auch ein ganz normaler Mensch erlebt haben könnte und man im früheren Leben eben nicht Kleopatra oder ähnliches war. Ich war und bin jedenfalls überzeugt, dass jeder schon einmal gelebt hat oder man vielleicht sogar schon mehrere Leben hinter sich hat. Jemanden rückführen werde ich trotzdem so schnell nicht wieder. Allerdings würde es mich irgendwie interessieren, ob ich schon mal gelebt habe. Ich habe allerdings zu großen Respekt davor. Will ich das überhaupt wissen? Naja, ich danke euch fürs Lesen und macht weiter so. Liebe Grüße, Ines. So, und weil wir jetzt super oft schon dieses Kugelblitzphänomen hatten aus deiner allerersten Geschichte, dachte ich, ich gucke nochmal nach und habe nochmal ein bisschen im Internet gegraben und noch einen kurzen
Info-Part
verfasst zum Thema Kugelblitze.
Wir sind gespannt.
Jawohl. Kugelblitze sind ein faszinierendes und zugleich rätselhaftes Naturphänomen, das seit Jahrhunderten immer wieder beobachtet wird, meist in Verbindung mit Gewittern. Es handelt sich dabei um leuchtende, meist kugelförmige Erscheinungen, die einige Sekunden bis über eine Minute sichtbar bleiben können. Dass sich diese Kugeln scheinbar schwerelos bewegen, manchmal durch Fenster oder sogar Wände gleiten und dabei weder Hitze noch Geräusche verursachen, was viele Berichte fast schon übernatürlich erscheinen lässt. Trotz zahlreicher Beobachtungen ist es der Wissenschaft bislang nicht gelungen, Kugelblitze eindeutig zu erklären oder gezielt im Labor zu reproduzieren. Es gibt jedoch verschiedene Theorien über ihre Entstehung. Einige Forscher vermuten, dass es sich um eine besondere Form von Plasma handelt, also um ein hochenergetisches Gas, das durch Blitze in der Luft entsteht. Andere gehen davon aus, dass elektromagnetische Felder oder Mikrowellen in bestimmten Resonanzmustern Kugelblitze hervorrufen können. Auch chemische Reaktionen zwischen in der Luft enthaltenen Elementen wurden als mögliche Ursache diskutiert. Ein bedeutender Fortschritt gelang 2012, als chinesische Wissenschaftler zufällig eine mögliche Kugelblitzerscheinung mit einer Hochgeschwindigkeitskamera einfingen und spektroskopisch analysieren konnten. Dabei wurden Hinweise auf Siliziumverbindungen in der Luft entdeckt, was bestimmte chemische Theorien stützt. Trotz dieser Erkenntnis bleibt das Phänomen wissenschaftlich jedoch umstritten. Während manche Fachleute davon überzeugt sind, dass es sich um reale, physikalisch erklärbare Erscheinungen handelt, halten andere Kugelblitze für Sinnestäuschungen oder psychologisch beeinflusste Fehldeutungen von Blitzen und Lichtreflexionen. Insgesamt deutet jedoch vieles darauf hin, dass Kugelblitze tatsächlich existieren. Nur ihre genaue Natur ist bis heute eines der letzten ungelösten Rätsel der Atmosphärenforschung.
Ist das nicht total spannend?
Total abwegig.
Ich finde, das ist so wild. Also ich habe sowas noch nie gesehen, ne?
Ich auch nicht.
Aber ich finde es halt krass, weil bevor wir hatten das Thema irgendwann auch schon mal.
Immer wieder.
Genau. Und haben da auch schon mal drüber gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich, bevor ich überhaupt in dieses Thema eingestiegen bin oder überhaupt mal davon gehört habe, immer dachte, dass das einfach auch was unerklärlich Übernatürliches ist.
Hatte ich auch so abgespeichert.
Und ich finde es halt total krass, dass das tatsächlich etwas ist, was viele Erklärungsansätze hat, die halt aus der Wissenschaft kommen.
Ja, und das ist anscheinend.
Und auch nicht Pseudowissenschaft, sondern.
Richtig, ja.
Dass
ja.
Leute versuchen, dafür Erklärungen zu finden.
Und dass es scheinbar so häufig beobachtet wird, dass man doch irgendwie davon ausgeht, dass es schon ein reales Ding ist.
Ja, und das ist auch ein öffentliches Interesse, weil das ist ja oft der Fall, wenn es, ich meine, ganz ehrlich, der Mann mit Hut und so weiter wird auch oft beobachtet, aber das öffentliche Interesse.
Stimmt.
Ist nicht da.
Ja, da sagt die Wissenschaft direkt nein.
Genau, ja, genau. Das ist alles Quatsch, so. Mhm. Und ich finde es halt spannend, dass sowas, was man erst als, vielleicht auch als, genau, so eine Sinnestäuschung oder eine übernatürliche Erscheinung interpretieren könnte, dass das tatsächlich untersucht wird. Mhm. Das finde ich halt irgendwie krass.
Wobei man muss sagen, also auch so Spukphänomene werden natürlich untersucht. Auch wissenschaftlich. Ich habe da letztens noch, da wollte ich auch noch mal reinhören, ein Interview von einem Forscher gehört, der eben sagt, Spuk ist sehr real für die, die ihn erleben, aber jeder Spuk entsteht aus einem selbst.
Ja, ja, klar.
So, und das.
Dann hast du wieder die psychologische Komponente,
genau.
Ne? Aber dass das eben, und da unterscheiden sich die Kugelblitze ja wesentlich von ziemlich vielen anderen Dingen, die
ja,
eben
auf jeden
als
Fall.
Übernatürlich oder als Einfach wie so eine Anomalie. Ah ja, geil.
Ich habe hier ja gerade ein Bild gezeigt von einem Kugelblitz wohl.
Das sieht aus, als hätte jemand in einem Stadion einfach eine Pyrokerze gezündet.
Wild finde ich aber, dass die durch Fenster und Wände gleiten. Mhm. Also das würde mich, stell mal vor, hier so durch die Wand.
Ja, komm mal. Also
Mach doch mal,
ich würde gerne mal
sehen. Ist ja scheinbar nicht gefährlich.
Genau.
So. Was ich auch wild finde, also selbst wenn die in Verbindung mit Gewittern stehen, also ein Blitz ist ja sehr wohl sehr gefährlich,
absolut.
Wenn er hier mit was Irdischem Kontakt hat. Gut, dass diese Kugelblitze, vielleicht weil es in sich, oder wenn es halt echt nur irgendwelche Gase, irgendwelche Chemikalien sind, dann macht es auch Sinn, warum die nicht so impulsiv elektrisch geladen sind wie ein regulärer Blitz. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Spannend, ja. Total.
Und ja, diese haben wir schon einmal gelebt. Frage finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich finde Rückführungen per se auch spannend. Ich habe da letztens auch ein Video von Tomatolix drüber gesehen. Es ist ein YouTuber, der
den wir sehr lieben.
Der macht ganz viele Selbstexperimente und darunter eben halt auch hat er auch eine Rückführung gemacht und er meinte, das Erlebnis der Rückführung war für ihn auch sehr krass und er hätte gar nicht gedacht, dass man da wirklich, Bilder kommen und Eingebungen. Allerdings ging das bei ihm auch vorher mit einer sehr speziellen Atemtechnik voran. Und durch gewisse Atmungen kann ja auch eine Art von Halluzinationen entstehen. Ne? Wenn du zu viel Sauerstoff bekommst oder so, hat das auch eine Wirkung aufs Gehirn. Keine Ahnung. Und er hat eben dann halt auch versucht, diese Eckdaten danach zurückzuverfolgen, ob es diesen Menschen wirklich gegeben hat. Und das blieb halt ohne
Ergebnis.
Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite denkst du dir, ja krass, wo kommt diese Geschichte auf einmal her? Das kommt ja aus mir raus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren, ja, wenn du dein Gehirn aufforderst, erzähl mir eine Geschichte, dann wird es halt anfangen, einfach irgendwelche Sachen auszuspucken.
Genau, voll. Mhm. Ich habe eine Person, die mir sehr nahe steht, hat auch mal eine Rückführung gemacht und hat mir erzählt, dass das auch wirklich sehr real war.
Mhm.
Und es war, also diese Person ist eine Frau jetzt. Und war es in diesem Leben, in das sie zurückgeführt wurde, aber nicht.
Mhm.
Und sie hat von dem Abend erzählt, bevor die Person, die sie da erlebt hat, in den Krieg an die Front hat gehen müssen.
Oha.
Und hat wirklich auch sehr starke Empfindungen von Todesangst und sowas gehabt.
Das ist das, die Emotionen sind so real. Mhm. Das hatte ich bei dem Tomatolix-Video auch. Also er hat ja sogar geweint zwischendurch. Mhm. Also das fühlt sich so real an, fast wie in einem Traum.
Mhm.
Das finde ich
aber
wild.
Aber halt irgendwie dann noch krasser so.
Mhm.
Genau. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ich verstehe auch diesen Gedanken, will ich das wissen? Will ich das nicht wissen? Wie traumatisch wäre das vielleicht oder so? Und haben wir da nicht letztens noch drüber gesprochen oder habe ich das mit Annika besprochen? Ich hatte mich gefragt letztens, ich bin ja vielfach sehr, sehr, ich sag mal, rational bis ungläubig geworden in den letzten Jahren. Und habe auch für viele Dinge, die ich selber mal mit ein bisschen mehr Glitzer empfunden und auch propagiert habe.
Herzlich willkommen im Erwachsenenalter.
Ganz genau, ja genau. sehr rationale Erklärung gefunden. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, jetzt wird es hier ein bisschen deep, aber wir sind ja
auch unter uns mit zigtausend Leuten.
Genau, hi.
Hallo.
Ich habe halt eine sehr starke Verbindung zum Universum gespürt sehr lange und habe quasi diesem so Manifestationstechniken, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen.
Aber das hat ja auch eine psychologische sehr starke
ganz
Komponente.
Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Mhm. Ich habe das sehr, sehr lange so ein bisschen mit Glitzer betrachtet und habe halt so gedacht, okay, ich bestelle mir Dinge beim Universum oder ne, irgendwie so. Und nur um mal kurz diesen Exkurs quasi zu schließen, weshalb ich sage, so Rationalität und so, mhm, und was ich trotzdem über Seelen denke. Ich habe irgendwann, ich mache das immer noch so mit Visualisierungen und so, ne? Ich habe intensive Tagträume, wenn ich irgendwelche Ziele habe, wo ich hin will, wenn ich mir irgendwie vorstelle, wie das Leben sein möchte für, mhm, mich. Und letzten Endes ist das halt total ganz rational psychologisch erklärbar. Indem du sowas tust, findet dein Unterbewusstsein Wege, das zu erreichen.
Dein Fokus shiftet sich.
Genau, weil, ne, nämlich, mhm, dein Gehirn bei intensiven Tagträumen und auch bei, das hatten wir ja auch im Zuge von luzidem Träumen mal und so weiter, mhm, dein Gehirn unterscheidet nicht, ob du tatsächlich erlebst oder ob du dir das selber erzählst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Gefühle und das, was wir über uns und die Außenwelt denken, klarkriegen, weil das bestimmt, was tatsächlich im Außen, ja, passiert. Das ist ganz einfach psychologisch erklärt.
Gedanken beeinflussen deine Gefühle, Gefühle, genau, steuern dein Handeln.
Genau,
ne? Ganz
so ist
einfach.
Es. Und dein Handeln bestimmt dein Außen. Und das,
genau,
ist so.
So ein niemals endender Kreislauf.
Genau, und da bin ich so ein bisschen hin zurückgeschiftet quasi, einfach auf diese rationalere Betrachtungsweise mit etwas weniger Magie und trotzdem eben meiner Selbstwirksamkeit, ne? Und trotzdem kann, ja, natürlich auch so eine Verbindung zum Universum oder wie man es auch sein nennen möchte, ist ja auch eine Form von Glaube,
ja,
natürlich etwas sein, was uns stärkt einfach. Und was mir zum Beispiel damals total geholfen hat, als ich natürlich diesen Karriereshift vorgenommen habe, der für mich ja so wahnsinnig anstrengend war und auch so ungewiss, dass ich immer dieses Gefühl hatte, okay, da ist etwas, in das vertraue ich. Ich habe,
genau,
ein großes
in
Vertrauen.
Etwas Höheres. Ne? Damit,
genau.
Damit gibt man ein Stück weit Verantwortung ab. Das kann sehr erleichternd,
genau,
sein.
Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Mhm. Du hast in dem Moment dieses Vertrauen, du gibst das quasi einfach in dein Leben und hast so ein Vertrauen in dein Leben. Und ich bin inzwischen eben dazu übergegangen, mir meine Verantwortung vollständig zurückzuholen, indem ich sage, es ist nicht, also das Universum
das,
per se, sondern ich bin das, ne? Ich bin das und ich mache das.
Du bist ja auch ein Stück Universum.
Ganz genau, ja.
Das,
okay,
sind wir alle.
Also jetzt mal davon abgesehen, ne? Wenn wir jetzt anfangen, über diese weiter zu sprechen.
Okay, okay,
und so,
okay,
und die Bedeutung,
sonst kriegst du wieder Existential,
genau,
Crisis.
Was ich kriege, ist so ein Brain Freeze, ne? Aber also wirklich, Hirnschmerz. Aber da jetzt mal, weshalb ich das überhaupt gesagt habe, ist, trotzdem ist es für mich eben so, dass ich denke, der Mensch und das, was den Menschen ausmacht, natürlich sitzt das im Gehirn und natürlich sind wir etwas, was, also sind wir ein die Zusammensetzung letzten Endes all unserer Erfahrungen und dem, was uns gegeben wird und unserer Genetik und so weiter und so fort. Aber eine menschliche Seele, also daran glaube ich, Menschen haben eine Seele, die ich auch spüre, wenn ich mit Menschen zusammen, mhm, bin, einfach, ne, so.
Also du glaubst, es ist nicht nur Biomasse und,
genau,
Hormone.
Genau, das ist nämlich
so,
genau das. Also, mhm, das ist, in erster Linie ist es das sicherlich. Und, mhm, trotzdem finde ich, in Anbetracht dessen, wie groß dieses Universum ist, aua, aua, und wie klein unsere Existenz in dieser riesigen Existenz, mhm, ist, sind wir doch trotzdem in der Lage, einen derartigen Impact auf andere zu haben und auf unser Leben zu haben und auch auf die Welt zu haben, die auch eigentlich nur ein kleiner Mikrokosmos, mhm, in dieser unglaublich langen Zeit ist, die dieses Universum überdauert und überdauern wird.
Ja.
Dass ich eben trotzdem denke, wo geht denn dieser Impact hin? Das ist doch nicht, also.
Es geht so voll in dieses Rabbit Hole, was ich letztens schon angekündigt,
ja,
hatte, dieses,
ja, ja,
Thema.
Gut, dann reden,
das wird
wir
eine
da
krasse Brain Freeze Folge, aber ja.
Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen muss, da ist der Glitzer nicht weg bei mir.
Mhm.
Da denke ich eben,
ist vielleicht doch was Feinstoffliches noch,
ja,
irgendwie dazwischen.
Genau, wer weiß denn das?
Mhm. Ja,
wir wissen
es
ja nicht.
Mhm.
Und das ist ja auch eins, ich meine, unsere Wissenschaft hat so viele Rätsel gelöst.
Aber so viele auch nicht.
Ganz
das,
genau,
finde ich, um echt zu sein, auch so erfrischend am Kugelblitz. Es hat mir richtig gut getan, mal was zu finden, wo wir sagen, keine Ahnung, es ist scheinbar irgendwie da.
Ist auf jeden Fall da. Wir haben das beobachtet,
ja,
wir haben das gefilmt. Es gibt Leute, die wissen, dass es da ist, das,
ja,
sind Wissenschaftler, aber sie wissen nicht, wieso.
Genau,
ja,
und das,
genau,
liebe ich ein bisschen.
Mhm. So ein Hybrid.
Ja, weil, mhm, ich finde auch gerade jetzt im Zeitalter von KI und so hat man so das Gefühl, man steht so über allem. Wir,
ja,
haben,
genau,
an unseren Fingerspitzen zu jeder Zeit die Antworten auf,
ja,
alle,
genau,
Fragen. Und ich habe heute Morgen einen Artikel, also die Überschrift zu einem Artikel gelesen, ChatGPT halluziniert erstaunlich viel momentan, man weiß nicht warum. Was soll das denn bitte heißen? Warum halluziniert eine KI? What is going on? What is she doing? Ich muss den Artikel nochmal lesen. Was macht sie? Warum?
Wusstet ihr, dass Denise, für Denise ist ChatGPT eine Frau?
Ich habe letztens noch jemanden über ChatGPT reden hört, für die das eine Frau
das
ist.
Das finde ich so funny irgendwie.
God is a woman.
Ja, ja, absolut. So. Aber bitte, bitte, bitte lass uns die Göttlichkeit aus diesem Instrument raus.
Die halluziniert bestimmt, weil ich die Nacht so viele Fragen stelle und die ja so lange wach halte.
Und Peter hat einfach seit 2 Monaten Urlaub. Wenn
Ach, Peter, ja.
Wenn ChatGPT nicht so funktioniert, wie Denise es gerne hätte, dann hat Peter wieder Nachtschicht bei uns intern.
Peter ist bei mir sehr oft da, muss man. Also ich ganz, also ganz ehrlich, ne, für Fun and Games ist das ein cooles Tool so, aber bitte verlasst euch da nicht drauf. Der erzählt auch ganz viel Scheiße, der Peter.
Ja, der Peter erzählt ganz viel Scheiße, ChatGPT dann nicht, ne?
Ja, auch. Eigentlich doch, schon auch. Naja, aber jetzt halluziniert sie auch noch. Nee, okay, ja, war schön. Ein kleiner Exkurs.
Aber wirklich. Also
das ist ein bisschen Deep Talk am Morgen.
Aber ehrlich.
Vortreib Kummer und so. Immer, also, das
sagen.
Ist ja auch, während du so einen existenziellen Brain Freeze kriegst und dein Gehirn aufhört zu arbeiten, wenn du dir diese Größenverhältnisse bewusst machst. Und das finde ich so spannend, wie unterschiedlich Menschen da funktionieren. Für mich ist das der größte Freiheitsschlag. Es macht mich so unfassbar glücklich, dass ich weinen könnte. Es macht
so
mich
krass.
Ehrfürchtig und unfassbar glücklich.
Das ist so geil. Aber wisst ihr, Leute, deshalb, das ist der Grund, Denise wunderbares Gehirn, was diese Dinge gerne erfassen möchte und was keine Angst hat, wenn sie es nicht erfassen kann, weil es niemand erfassen kann, sondern einfach dieses, ich gehe da rein und ich will so viel, wie ich kriegen kann, ermöglicht uns hier in diesem Podcast diese ganzen Rabbit Holes.
Ey, dann wird die nächste Rabbit Hole Folge vielleicht deine, für dich persönlich die gruseligste Folge, die wir je gemacht haben.
Das ist gut möglich, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf.
Okay.
Genau. So, aber wieder zurück in den Text. Wir haben weitere Geschichten für euch und die nächste kommt von Lea und sie schreibt: Hey, mein Name ist Lea. Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Familie Urlaub auf Sardinien gemacht. Meine Eltern hatten ein kleines Ferienhäuschen, abgelegen zwischen kleineren Bergen, gemietet. Neben unserer Wohnung war lediglich nur noch ein anderes Haus, was einem netten einheimischen Paar gehörte. Ich hatte ein sehr kleines Zimmer, in dem eigentlich nur ein Bett und ein kleiner Nachttisch standen, was mich nicht weiter störte, da wir die meiste Zeit draußen verbrachten. Direkt neben meinem Bett war ein Fenster mit Gitterstäben davor. Die ganze Wohnung war ebenerdig. Da es selbst in der Nacht nicht wirklich abkühlte, schlief ich immer mit offenem Fenster, nur mit einem T-Shirt bekleidet. Ich kann nicht gut im Dunkeln schlafen und hatte deshalb immer eine kleine Nachttischlampe an. Ich muss dazu sagen, dass ich eine sehr ausgeprägte Fantasie habe und einen unruhigen Schlaf, weshalb ich oft in der Nacht wach werde und Dinge sehe, die nicht da sind oder Schatten anders interpretiere. Weshalb ich mich wohler fühle, wenn nachts Licht brennt. Als ich also eines Nachts wegen der Hitze wach wurde und mein Blick zum Fenster schweifte, erstarrte ich sofort. Von draußen starrte mich jemand an. Ein Mann. Ich konnte nur den Kopf von den Augen aufwärts sehen. Er trug eine Kappe und stand einfach nur da und schaute mich an. Vor Schreck fing ich an zu schreien, den Blick immer noch auf ihn fixiert. Erst nach ein paar Sekunden konnte ich meinen Blick lösen, schlug das Fenster zu und zog die Decke über mich. Währenddessen kamen meine Eltern in das Zimmer gestürmt und fragten, was los war. Ich schilderte ihnen immer noch unter Schock das Geschehnis. Woraufhin mein Vater rausging und nachsah, ob er jemanden sehen konnte, aber da war niemand mehr. Doch das Licht vom Bewegungsmelder vor dem Haus war schon an, als er rauskam. Am nächsten Morgen beim Frühstück redeten wir über die vergangene Nacht und mein Vater sagte, dass der Mann ja ziemlich groß gewesen sein müsste, wenn er durch das Fenster hätte schauen wollen. Da er, circa 1,80 groß, nicht durch das Fenster gucken könnte, selbst auf Zehenspitzen nicht. Sie fragten außerdem die Nachbarn, ob hier noch andere Leute wohnen oder ob sie wüssten, wer das gewesen sein könnte, doch diese konnten sich das auch nicht erklären. Die restliche Nacht schlief ich mit geschlossenem Fenster, das ich zusätzlich mit einem Tuch abdeckte. Ich weiß nicht, ob mir mein Kopf wieder nur einen Streich gespielt hatte, einen bis dahin noch nie so realen Streich, oder ob dort wirklich jemand stand. Wie lange diese Gestalt wohl dort schon stand und mich beobachtete. Ich weiß nicht, was ich unheimlicher finden soll. Eine reale Person, eine Einbildung oder eine Art Geist. Mittlerweile bin ich 22 Jahre und schlafe immer noch mit einem Licht. Sehe auch noch Dinge, die nicht da sind. Aber nie wieder war es so real wie in dieser Nacht. Hoffe, ihr konntet mit meiner Story was anfangen. Viele Grüße, macht weiter so, Lea.
Also ganz ehrlich, da du ganz klar benennen kannst, dass du dir oft Dinge einbildest oder Dinge in Schatten hineininterpretierst, die nicht da sind, in dem Fall aber nicht, glaube ich, dass es wirklich einfach ein Mensch war. Und sind wir mal ehrlich, das ist ja nichts, was völlig abwegig ist, dass sich da wirklich irgendein Dude hinter das Fenster geklemmt hat.
Total. Und ich habe auch gedacht, also das ist halt, ne, ich glaube, dein Gefühl wird dich dann nicht betrügen. Wenn du das Gefühl hast, dass es so real gewesen ist, dann wird dich das nicht betrügen. Und ein bisschen schmunzeln muss ich, weil der Mann mit Hut ist jetzt modern geworden und trägt eine Cappy, so, ne, irgendwie.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die so creepy Sachen machen. Vielleicht auch einfach gar nicht mit einem creepy Hintergrund, sondern so.
Vielleicht auch doch.
Ja, vielleicht auch doch, aber ich will die Schärfe jetzt hier rausnehmen.
Ach so, okay.
Also bitte.
Ich find's halt scharf.
Ja.
Also.
Ja, ja.
Geschärft.
Ja. Aber ich dachte einfach nur, es muss ja nicht der Serienmörder von nebenan gewesen sein, sondern es kann halt einfach.
Nur der spannende, perverse Nachbar.
Das könnte auch sein. Oder halt einfach irgendein Dude, der sich einen blöden Scherz erlaubt hat oder whatever. Aber ja, also auf jeden Fall danke. Wir haben mal wieder vielleicht einen Realitätsbezug hier. Also einen Realitätsbezug im Sinne von, ihr wisst, wie ich das meine.
Etwas
nicht, dass ich irgendwas in Frage stelle. So. Aber genau, etwas, was vielleicht tatsächlich eher true crimey wäre, anstatt
So. Und du hattest auch noch die Frage in den Raum gestellt, du weißt gar nicht, was du am gruseligsten finden sollst.
Genau, ne? Die Frage stellen wir uns und ja hier auch immer wieder.
Genau,
ne?
Und früher habe ich immer gesagt, früher hatte ich immer das Gefühl so, boah nee, das Schlimmste wären Geister, weil da bist du so hilflos. Bei Menschen kannst du die Polizei rufen oder so, das hat sich bei mir voll geändert. Mhm. Mittlerweile finde ich die Menschen viel unheimlicher als alles andere.
Auf jeden Fall.
Weil Tod durch Geist habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber... Ne?
Genau.
So, deswegen, aber ja, gut, dass dir nichts passiert ist. Gut, dass da
voll.
Gitterstäbe auch vorm Fenster
voll.
Waren. Und vielleicht waren die aus gutem Grund da. Und ja, vielen Dank für deine Einsendung. Mit der Story konnten wir auf jeden Fall was anfangen.
Auf jeden Fall.
Die nächste Geschichte kommt von der Patricia. Hallo, ihr Lieben. Erstmal danke für euren tollen Podcast. Ich möchte euch von ein paar Dingen erzählen, die ich mir bis heute nicht wirklich erklären kann. Als ich noch jünger war und bei meinen Eltern lebte, sind mir dort oft seltsame Dinge passiert. Ich hatte schon immer Angst vor dem Haus, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund geben sollte. Es wurde von meinem Opa und meinem Vater gebaut, hat 2 Stockwerke, also Erdgeschoss und ersten Stock, und einen Keller. Wenn ich mich im Erdgeschoss, speziell im Wohnzimmer, alleine aufgehalten habe, hörte ich oft im Stock über mir Schritte, als würden mehrere Leute umhergehen. Ich habe es aber auf den Holzboden geschoben, von wegen, das Holz arbeitet. Wenn ich mich alleine im oberen Stock aufhielt, konnte ich unten hin und wieder die Eingangstür auf- und zugehen hören, obwohl ich alleine war und die Tür unten verschlossen. Ich bin daraufhin nicht einmal die Treppe hinuntergelaufen, weil ich dachte, dass meine Eltern heimgekommen seien, nur um wenig später niemanden sonst im Haus vorzufinden. In meinem alten Kinderzimmer habe ich auch schon öfter Schattengestalten gesehen. Dort stand ein offenes Regal gegenüber von meinem Bett. Darauf habe ich mehrere kleine Gestalten sitzen sehen. Sie waren dunkel und leicht durchsichtig. Es ist schwer zu beschreiben. Ich war auf jeden Fall wach, als ich sie gesehen habe, und konnte mich ohne Probleme bewegen, verspürte aber keine Angst. Diese sah ich tatsächlich öfter. Anders war das bei einem anderen Schattenwesen. Da bin ich einmal am Nachmittag von einem Schläfchen aufgewacht und plötzlich stand da eine große Person vor mir. Sie war dürr und hatte keine erkennbaren Merkmale. Ich habe geblinzelt und sie war weg. Dann, mit ungefähr 16, habe ich noch einen Geist oder sowas im Bus nach Hause gesehen. Ich saß direkt hinter der Fahrerkabine. Bei diesem Bus ist es so: Wenn keiner mehr im Bus ist, muss er nicht unbedingt die letzte Station fahren, sondern kann direkt Schluss machen. Wir standen gerade bei einer Ampel vor der vorletzten Station. Ich sah in der Spiegelung, dass weiter hinten noch ein Mädchen saß. Ich kann mich noch genau an ihren roten Pullover erinnern. Plötzlich fragte der Fahrer, ob noch jemand im Bus sei, was mich verwirrte. Das Mädchen musste doch eindeutig zu sehen sein. Ich machte mich bemerkbar und wir fuhren weiter. Als ich mich umdrehte, war da niemand. Keine Ahnung, ob ich mir das eingebildet habe oder ob da wirklich jemand war. Ebenfalls im Elternhaus, ich war mal wieder allein, war ich mich im oberen Badezimmer am Abschminken mit geschlossener Tür, als ich an der Tür drei laute Kratzgeräusche hörte. Ich dachte zuerst, es könnte mein Hund sein, der aber im nächsten Augenblick draußen anfing zu bellen. Ich war wie versteinert. Nach ein paar Minuten traute ich mich, die Tür zu öffnen und rannte in mein Zimmer. Ich weiß nicht, was dieses Geräusch verursacht hat. Natürlichen Ursprungs, zum Beispiel arbeitendes Holz, kann es nicht gewesen sein. Dafür war es zu eindeutig. Ich habe noch mehr erlebt, aber das würde jetzt den Rahmen vermutlich sprengen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch ein wenig gruseln. Liebe Grüße, Patricia. Ein Potpourri der Unheimlichkeiten und Spukphänomene.
Ja.
Spannend finde ich die Situation im Bus, weil es wirklich seltsam ist und weil es mal ein öffentlicher Ort ist. Sonst sind wir immer meistens nachts in irgendwelchen Häusern oder so.
Voll. Genau, und so am Tag, ne? Oder zumindest, wir haben jetzt keine Zeitangabe.
Ja, ja, aber so in so einer alltäglichen Situation einfach.
Genau, genau.
Ja, sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, liebe Patricia.
Vielen Dank. Die nächste Geschichte kommt von Mailin. Hallo ihr beiden. Ich höre mir jetzt schon seit längerem eure Podcast-Folgen an und finde sie immer wieder aufs Neue spannend und packend. Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschlossen, auch eine meiner Geschichten zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr Freude beim Lesen dieser Geschichte habt. Ich weiß nicht mehr, welches genaue Datum es war, aber es war Anfang 2021. Ich lag eines Nachts auf meinem Bett und bin ungefähr um 4 Uhr morgens aufgewacht. Ich weiß noch, wie ich gerade einen Snap an meinen Ex-Freund schicken wollte, als ich auf einmal einen schmerzerfüllten Männerschrei hörte, der mir eiskalt den Rücken runterlief. Zuerst habe ich keinen Muskel bewegt, doch dann bin ich wieder zu mir gekommen und dachte darüber nach, was es gewesen sein könnte. Ich kam zu dem Entschluss, dass mein Vater, dessen Zimmer direkt neben meinem lag, vielleicht einen Albtraum hatte. Also schaltete ich die Taschenlampe an meinem Handy ein und stand von meinem Bett auf. Ich verließ mein Zimmer und ging in das Zimmer meiner Eltern, doch ich merkte schnell, dass niemand da war. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt beide bei der Arbeit. Die einzige Person, die mit mir im Haus war, war meine Schwester. Also ging ich zu ihr ins Zimmer und als ich die angelehnte Tür weiter öffnete, schaute sie mich verschlafen an und fragte, ob ich das gewesen sei. Nachdem ich das ganze Haus durchsucht hatte, um zu sehen, ob jemand da war, sprachen meine Schwester und ich über den Vorfall. Sie erzählte mir, dass sie durch den Schrei aufgewacht sei. Sowohl meine Schwester als auch ich hatten den Schrei aus Richtung des Flures gehört. Nur war der Unterschied, dass sie das Gefühl hatte, er sei direkt neben ihrem Ohr gewesen. Ihr Bett stand nämlich direkt neben der Tür, die zum Flur führt. Meine Mutter meinte später, es sei unser Hund gewesen. Aber wir wissen beide bis heute, dass er es nicht war. Liebe Grüße, Mailin.
Ein ominöser Männerschrei in der Nacht.
Ich finde es anders gruselig.
Finde ich auch.
Gesagt.
Ist auch irgendwie eklig.
Mhm. Ich meine, es kann auch alles so sein. Boah, du hast ja manchmal irgendwie pöbelnde Leute oder so. Die, ich weiß nicht, wo die. Ich glaube, gab keine Angabe dazu, wo die Zimmer lagen. Ne?
Nee, nee. Aber wenn die Schwester sagt, das war so super nah dran.
Das finde ich halt fies. Das finde ich anders fies.
Ja.
Dieses, du wachst davon auf, dass dir jemand quasi ins Ohr schreit.
Bitte mach nicht.
Nee.
Buh.
Lieber Kugelblitze.
Ja, ja, und dann ist da nichts.
Ja, ja, genau.
Finde ich auch anders gruselig.
Irgendwie komisch, ja.
Mhm.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Marlene, für deine Einsendung.
Ich hab, wir haben heute wieder mal ein paar kürzere.
Ja.
So. Das ist auch mal hier, damit hier mal ein bisschen Tempo reinkommt. Die nächste Geschichte kommt von der Bianca. Und sie schreibt: Liebe Denise, liebe Pia. Endlich gebe ich mir einen Ruck, euch meine Geschichte zu schicken. Am besten fange ich gleich damit an. Als ich circa 8 Jahre alt war, hatte ich einen sehr prägenden Traum. Ich kann mich erinnern, dass ich im Bett meiner Eltern eingeschlafen war, nachdem ich nachts wach wurde und dann das Bedürfnis hatte, einfach bei ihnen zu sein. Den folgenden Traum kann ich mir bis heute nicht ganz erklären. Vielleicht habt ihr ja eine Theorie dazu. Geträumt habe ich, dass ich in meinem Zimmer auf dem Boden lag und mit diesen Schleichtierchen gespielt habe. Plötzlich bemerkte ich, dass etwas im Zimmer war. Also habe ich zu meinem Bett gesehen. Ich wusste ganz genau, dass dort etwas auf dem Bett saß, aber ich konnte es nicht sehen. In diesem Moment habe ich es noch nicht als bedrohlich empfunden, aber ich war definitiv auf Hab-Acht-Stellung. Getraut habe ich diesem Ding also schon einmal nicht. Im Nachhinein fiel mir auch auf, dass es sehr still war. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt in einem 3,5-stöckigen Reihenhaus aus Holz gewohnt und der Schnitt des Hauses war auch sehr offen. Irgendwas hatte man also immer irgendwie gehört. Aber im Traum war alles wie durch eine dicke Glashülle abgedeckt. Dass dann tatsächlich was auf dem Bett saß, bestätigte sich, als sich die Matratze und die Bettdecke an einer Stelle leicht anhoben. Wie als würde dort gerade jemand aufstehen. Dann bekam ich Angst. Obwohl ich in so einer Situation mit Sicherheit weggerannt wäre oder wenigstens nach jemandem gerufen hätte, habe ich einfach fasziniert und entsetzt dabei zugesehen, wie diese Präsenz auf mich zukam. Da ich auf dem Boden, auf dem Bauch lag und dieses Ding doch relativ groß zu sein schien, denn ich habe einen recht hohen Punkt im Zimmer fokussiert, habe ich mich langsam dabei auf den Rücken gedreht. Es war direkt über mir. Den nächsten Teil kann ich nur versuchen wiederzugeben. Es war sehr seltsam. Als es über mir war, habe ich bemerkt, dass es sich auf mich zu lehnen scheint. Man kann es sich vorstellen, als würde eine unsichtbare Wand langsam auf dich zukommen und dich erdrücken wollen. Natürlich habe ich verzweifelt versucht, meine Hände und Arme dagegen zu stemmen, damit es aufhört. Aber ich habe richtig mit ansehen können, wie meine Arme ohne Mühe einfach mit nach unten gedrückt wurden. Als ich dann mit meinem Handrücken meinen Brustkorb berührte und somit schon im Traum wusste, jetzt ist es vorbei, ich kann mich nicht weiter wehren, wurde ich wach. Genau in der Position, in der ich den Traum beendet habe. Auf dem Rücken liegend und mit den Händen vor der Brust. Das war schon ziemlich ungewöhnlich. Seit ich mich erinnern kann, habe ich eigentlich immer, wirklich immer, entweder auf dem Bauch geschlafen oder auf der Seite. Es kommt bis heute nur selten vor, dass ich auf dem Rücken schlafe und auch so aufwache. Aber zurück zur Geschichte. Ich schien nicht lange geträumt zu haben. Es war noch immer stockdunkel und ich atmete sehr hektisch. Erst als meine Mutter wach wurde und mich richtig zudeckte, habe ich mich beruhigt. Davon erzählt habe ich bisher nur meinen Freundinnen. Eine davon hat mir sogar euren Podcast empfohlen. Ein lieber Gruß geht an Andrea, die genauso wie ich euren Podcast liebt. Was haltet ihr davon? Bisher dachte ich immer, dass es eine doch sehr verstörende Art war zu zeigen, dass ich in der Nacht Atemnot hatte. Ein bisschen erinnert mich das an die Geschichte mit dem Nachtmahr, Nachtalb, der sich nachts auf die Brust seiner Opfer setzt. Aber ihr dürft gerne spekulieren. Ich finde eure Diskussion immer sehr interessant. Mit vielen lieben Grüßen, eure Bianca.
Du hast es selbst gesagt, Bianca, das war auch direkt das, was ich gedacht Voll. Habe. Und was es halt auch gewesen sein kann, ist einfach irgendwie so ein Schlafparalysen-Hybrid oder so. Mhm. Ne? Auch dieses Gefühl von, ich kann mich nicht wehren, ne? Ich bin irgendwie ein bisschen festgefroren oder so. Mhm. Und mir drückt was die Luft ab oder es lehnt sich etwas auf mich drauf und zerdrückt mir die Luft.
Das ist so eine sehr bekannte haptische Halluzination genau. einer Schlafparalyse. Genau. Hatte ich ja auch schon mal, habe ich auch schon öftere Male erzählt. Da lag ich allerdings auf einer Matratze auf dem Bauch und dachte, ich wäre wach und hatte auf einmal so ein Druckgefühl auf dem Rücken, als würde mich irgendwas richtig fest in die Matratze drücken. Ich denke, das sind diese Übergangsphasen. Du hast zum einen die Schlaflähmung, die verhindert, dass du dich bewegst bei der Schlafparalyse. Die halt der Grund dafür ist, dass du dich nicht bewegen kannst. Jetzt hast du eine leichte Bewegung ausgeführt, aber es ist ja aber auch niemals schwarz oder weiß. Also es gibt ja Übergangsphasen und ich, ne, weshalb du deine, wie beim Schlafwandeln, deine Bewegung aus dem Traum in echt irgendwie doch ausgeführt hast und dein Kopf aber wahrscheinlich einfach diese Sensation durch die Paralyse oder so im Traum halt mit diesen Trauminhalten erklärt hat oder verknüpft hat irgendwie. Ja, das wäre jetzt so meine Theorie dazu. Das ist einfach, das ist so eine Übergangsphasensache irgendwie. Passt ja auch dazu, dass du gesagt hast, du kannst nicht lange geschlafen haben. Generell sind Schlafzyklen ja auch immer relativ kurz und man sagt ja auch, Träume gehen maximal meistens so 7 Minuten, auch wenn man das Gefühl hat, man hat die ganze Nacht geträumt, weil die Phasen halt immer wieder unterbrochen werden.
Dazu übrigens, ich habe ja jetzt seit kurzem auch ein smartes Gerät, was meinen Schlaf trackt. Und es ist wirklich richtig krass. In letzter Zeit träume ich viel. Also so träume ich viel, wo ich dann noch weiß, dass ich geträumt habe.
Hast du sonst gar nicht, ne?
Nee, ich habe immer eigentlich so einen Schlaf gehabt, bei dem ich am nächsten Tag überhaupt nicht wusste, ob ich geträumt hatte. Das hat sich geändert in der letzten Zeit. Und ich habe tatsächlich so viel REM-Schlaf. Also teilweise 2,5 Stunden, 2 Stunden 40 oder so, was halt recht viel ist. Ich habe auch viel Tiefschlaf, also meine Schlafwerte sind immer noch richtig gut und das sollte sich ja auch ausgleichen, so ungefähr, ne? Aber ich habe schon oft Nächte auf, wo ich sagen muss, es ist richtig spannend. Dann wache ich morgens auf und ich weiß, ich habe geträumt. Dann gucke ich auf meine App und dann sagt die mir auch, okay, du hattest heute wieder deutlich mehr REM-Schlaf als Tiefschlaf. Und dann ist wieder so, ja, krass irgendwie, ne?
Ja, das ist so, ja, der zirkadiane Rhythmus ist einfach immer noch wahnsinnig spannend.
Total.
Haben wir völlig im Detail in Folge 12 auseinandergenommen. Ja, genau. Also ich bin da auch immer noch ein großer, ich habe auch so ein smartes Gerät und habe festgestellt, dass es Nächte gibt, in denen ich kein einziges Mal Tiefschlaf habe.
Oh. Bist du dir sicher?
Wird mir da angezeigt. Okay. Oder nur oder wenn, dann oft unter einer Stunde.
Okay, ja, also
ganz
cool,
also
das ist immer,
weit unter einer Stunde.
Wenn ich, ja, das ist dann wenig. Das ist sehr
so
wenig.
So 45 bis 40 Minuten das Tiefschlaf. Der Rest ist REM oder aber ich bin ja auch eine sehr. Ich bin ein sehr wacher Geist im
und
Schlaf.
Du schläfst auch kurz oft. Also ist ja nicht.
Ja, und
so
ich bin und ich träume viel.
Ja.
Ja.
Ja, ja, okay, krass.
Ja, wenn ich dann noch Melatonin-Spray nehme, um meine Schlafzeit zu verlängern, damit ich eher einschlafe, weil mir oft einfach diese Bettschwere fehlt. Ich glaube, Nicole hat ja mal zu mir gesagt, dass ich unendlich viel Energie habe, eigentlich. Ja. Und ich glaube, das merke ich. Das fällt mir da manchmal auf die Füße irgendwie. Ja. Deswegen komme ich nicht zur Ruhe. Dafür funktioniere ich aber auch super, wenn ganz wenig Schlaf am Start ist, macht nichts. Aber gerade wenn ich da Melatonin-Spray manchmal nehme, weil ich eben früh einschlafen will, dann hilft mir das ein bisschen, nur träume ich davon extra krass. Unruhig.
Krass.
So, ist auch ganz spannend.
Boah,
ja.
Das ist wirklich krass, auch unter einer Stunde. Also ich habe meistens so ziemlich genau 2 Stunden REM-Schlaf, 2 Stunden Tiefschlaf.
Krass, 2 Stunden? Ich dachte, das geht gar nicht.
Doch.
Ich dachte,
also
so eine Stunde wäre normal.
Ja, ich habe eins.
Wir gucken gleich 45, mal. Ich habe das hier, ich habe ja die Aufzeichnung.
Ja, wir
noch.
Können nachher mal gucken.
Können gleich mal gucken. Ja.
Werbung.
Ganz entspannt auf Lock. Wir haben ja letztens schon von Pias Einkaufshighlights bei Koro gehört, von deinem Warenkorb. Jetzt bin ich wieder an der Reihe. Wir stehen übrigens gerade in meiner Küche, vor meinem Sammelsorium. Und zwar mein absoluter Favorit gerade ist der Sweet and Salty Nut Mix. Das sind nämlich viele so gesalzene Erdnüsse, aber auch schokolierte Nüsse oder auch so ein bisschen so gebrannte Mandeln-Style.
Sie hat das jetzt hier hingelegt und hat mir noch nichts davon angeboten. Just
so. Oh, okay, Entschuldigung, kommt noch. Für eher, sage ich mal, für das herzhafte Gelüst empfehle ich die Reiskracker Fried Chili. Sehr, sehr geil, sehr knusprig. Ich habe jetzt aber auch endlich die gerösteten Maiskörner mit Barbecue-Gewürz ausprobieren können.
Und bitte?
Oh mein Gott, es ist so unfassbar lecker.
Die sind
lecker.
Richtig krass, oder?
Voll. Und der gepuffte Bio-Apfel ist auf jeden Fall auch approved, den Pia schon diverse Male empfohlen hatte. Und der ist einfach so knusprig. Ich lieb's. Das sind auf jeden Fall meine Snack. Oh, Pia will noch was sagen.
Also, der gepuffte Bio-Apfel, den muss ich nachher auf jeden Fall auch noch probieren, weil ich hatte ja immer den einfach getrockneten Apfel mit Zimt und Zucker. Und jetzt bin ich gespannt, ob das der Shit ist, der den ersetzt, weil er immer noch ausverkauft ist.
Probier mal.
Kurze Content-Warnung bei Misophonikern oder Leute, die jetzt keinen gekauft haben. Ich will euch kurz demonstrieren, wie dieser Apfel klingt, ja? Also, es gibt die nächsten 3 Sekunden. ASMR, Leute.
Ja, oder?
Habt ihr das gehört?
Er ist sehr knusprig und sie sind sehr, sehr geil. Also genau, das sind meine Empfehlungen von Koro für euch. Und wenn ihr bei eurem Einkauf 5% sparen wollt, dann müsst ihr den Code Stimmen im Kopf komplett in Großbuchstaben und in einem durchgeschrieben eingeben.
Die nächste Einsendung. Erstmal danke, Bianca.
Ja, genau. Vielen Dank.
Und die nächste Einsendung kommt von Alisa. Hallöchen. Erst einmal ein Kompliment für den tollen Podcast. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und höre den Podcast grundsätzlich in meinen Nachtdiensten. Leider gehen mir allmählich die Folgen aus. Sobald ich Zuhörerfolgen höre, muss ich automatisch an ein Erlebnis während meiner Ausbildung denken. Zur Ausbildung gehört es, dass man auch einen Einsatz in der ambulanten Krankenpflege absolviert. Meinen Einsatz hatte ich gegen Ende des zweiten Lehrjahres, was jetzt ungefähr 2 Jahre her ist. Ich wurde einer festen Route für den Frühdienst zugeordnet, sprich die Kollegen wechselten, aber die zu Pflegenden blieben immer gleich. Tag für Tag fuhr ich also dieselbe Route, von Haus zu Haus, um dort den Menschen zu helfen, dabei natürlich stets von einem Kollegen begleitet. Es dauerte nicht lange, bis ich die Gewohnheiten und Eigenheiten der Menschen kannte. Alles frei nach dem Motto, man kennt seine Pappenheimer. Häufig war ich mit einer ebenfalls noch recht jungen Kollegin unterwegs, so auch an diesem Tag. Die halbe Route lag schon hinter uns, als wir das Auto abstellten, zum Haus gingen und die Türe mit dem Schlüssel öffneten. Wir traten ein und schalteten das Licht an. Der große Flur war uns beiden gut bekannt. Direkt rechts von uns führte eine Tür in das Badezimmer. Ziemlich geradeaus lag das Schlafzimmer. Wir riefen nach der Dame des Hauses, wohl wissend, dass sie schlecht hört. Sie antwortete nicht, jedoch bewegte sich die Klinke der Badezimmertüre nach unten und die Tür öffnete sich einladend. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Frau uns Arbeit abnehmen wollen würde und sich bereits eigenständig gewaschen hatte, denn das machte sie in der Tat recht häufig. Ihr Hauptproblem war nämlich das Anziehen der Antithrombosestrümpfe. Also dachte ich mir nichts dabei, ins Badezimmer einzutreten. »Guten Morgen«, holte ich aus, aber kein Mensch war im Badezimmer. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich wurde still und sah zu meiner Kollegin hinüber. Sie war auch still. Wir sahen uns ein paar Augenblicke lang einfach nur an. »Hast du das auch gesehen?«, rückversicherte ich mich. Sie nickte. Ich stand immer noch im Türrahmen, schaute nochmal genau ins Badezimmer. Die Fenster waren zu. Es hing nichts an der Klinke, weder von außen noch von innen. Wieder schaute ich zu meiner Kollegin, ratlos darüber, was gerade passiert war. Stillschweigend entschlossen wir uns, ins Schlafzimmer zu gehen. Die Dame lag in ihrem Bett, schlief tief und fest. Wir versorgten sie, erwähnten ihr gegenüber aber nicht, was passiert war, und gingen nach getaner Arbeit zurück zum Auto. Man konnte sehen, wie es im Kopf meiner Kollegin ratterte, und auch ich konnte es immer noch nicht glauben. »Die Tür ging auf, als hätte sie sie aufgemacht«, brachte ich schließlich heraus. »Das war bestimmt nur der Wind«, entgegnete sie. »Die Fenster waren zu. Du hast es doch gesehen. Und selbst wenn, würde das nicht erklären, dass die Türklinke sich so bewegt hat, wie sie es nun einmal hat.« Meiner Kollegin wurde das Ganze zu viel und sie bat mich darum, nicht mehr darüber zu sprechen. Zweites Ereignis, was mir einfällt, wenn ich die Zuhörerfolgen höre. Ich war vielleicht 18 oder 19, wohnte zu Hause mit meiner Mutter und meinem 4 Jahre jüngeren Bruder. Unsere Wohnung befand sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreten in die Wohnung stand man in einem schmalen Flur, der sich bis zum Ende der Wohnung geradlinig durchzog. Von ihm gingen alle Zimmer ab. Meines war das letzte auf der rechten Seite, während meiner Mutter das erste auf der linken Seite gehörte und meinem Bruder das zweite links. In meinem Zimmer hatte ich eine Nische, gerade groß genug für mein Bett, jedoch an derselben Wand wie die Tür. Das heißt, ich konnte nicht auf die Tür blicken. Ich schlief eines Nachts in meinem Bett und wurde plötzlich wach. Zunächst wusste ich nicht warum, aber dann hörte ich es. Die Haustür öffnete sich und schloss sich wieder, Schlüssel rasselten. Dann kurze Stille. Da wir alle in unseren Betten lagen, redete ich mir ein, dass es wohl die Tür des Nachbarn gewesen sein muss. Die Wohnungen waren sehr hellhörig, also war es nicht ungewöhnlich, dass man die Nachbarn über einem oder halt auch die Tür des Nachbarn von gegenüber hörte. Doch meine Gedanken wurden gestört, als die Stille ein weiteres Mal gebrochen wurde. Schritte. Und wie bereits viele vor mir geschrieben haben, erkennt man mit der Zeit seine Familienmitglieder an den Schritten, aber ebenso wusste ich, wie es sich anhörte, wenn die Nachbarn über uns liefen. Die Schritte kamen nicht von oben, dessen war ich mir sicher. Die Schritte kamen näher. Ich bekam Panik. Ich hatte nichts in der Nähe, um mich im Notfall zu verteidigen. Ich musste schnell reagieren und tat das, was ich für richtig hielt. Ich drehte mich mit dem Gesicht zur Wand und zog die Decke weit hoch.
Wenn es ein Einbrecher wäre und er sehen würde, dass ich tief schlafe, so würde mir wahrscheinlich nichts passieren. Die Schritte verstummten am Ende des Flurs auf der Höhe meines Zimmers. Ich wartete darauf, dass gleich etwas passieren würde, doch es geschah nichts. Keine weiteren Geräusche mehr. Nach einer gefühlten Ewigkeit wagte ich es, mich hinzusetzen. Ich blieb die Nacht über wach, nur für den Fall. Als ich dann hörte, dass meine Mutter am Morgen noch ganz verschlafen zur Küche schlurfte, um sich einen Kaffee zu machen, wagte ich es und stand auf. Ich ging zur Wohnungstür, diese war abgeschlossen und der Schlüssel meiner Mutter steckte, so wie immer. Genau wie am Abend zuvor. Ich erzählte meiner Mutter von der unheimlichen Situation in der Nacht. Wir kamen zu dem Entschluss, dass keine Person in der Wohnung gewesen sein kann. Aber meine Mutter erzählte mir dann etwas, was mich erschaudern ließ. Es war wohl zu gegebener Zeit bekannt, dass ein Einbrecher im Kreis die Runde machte. Das Besondere, er brach nachts ein und schaute dann den Leuten beim Schlafen zu. Von da an habe ich lange Zeit jeden Abend kontrolliert, dass die Türe doppelt abgeschlossen und alle Fenster zu waren. Ich weiß das Ereignis nicht einzuordnen. Vielleicht war es eine gruselige, aber gut gemeinte Warnung vor dem Einbrecher. Oder aber der Einbrecher spielte gar keine Rolle. Jedenfalls ist derartiges nicht noch einmal passiert. Viele Grüße, Alisa.
Pia guckt angewidert.
Ja, ihr wisst ja, entweder fange ich an zu heulen oder ich gucke angewidert.
Oder du ekelst
also ich
dich.
Ekel mich, ich krieg so einen Ekel, genau. Mhm. Das ist ganz, ganz, ja, ganz meine Reaktion, ne? Weinen oder Ekel oder weinen vor Ekel. Das ist ja fies. Das ist ja fies.
Ich finde auch, da läuft.
Junge.
Ach, dass es dann so vor der Zimmertür einfach stehen bleibt.
Ja. Naja, ich meine vor allem die Tatsache, dass es da einen Menschen gibt, der einfach nur das Ziel hat, Leute beim Schlafen zu beobachten.
Auch.
Digga, was auch. Ist los mit dir? Also,
Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Nee, auch dass ich auch, meine Nachtruhe. Also. So, ich meine, Schlaf selber halt, ne? So.
Aber auch, also, dass du deswegen den Aufwand auf dich nimmst, in ein Haus einzubrechen.
Ja.
Du riskierst ja galore, erwischt zu werden, weil du musst das ja tun, während Leute da sind. Und dann stellst du dich vor ein Bett.
Ja.
Und guckst einfach, oder?
Ja. Ja.
Mach nicht diese. Nee. Hoffen wir einfach, dass es nur eine Warnung war. Gut, dass ihr zu dem Entschluss gekommen seid, dass niemand in der Wohnung war. Das bei euch nicht eingebrochen
wurde. Ich finde es auch gut, dass du deiner Mutter davon erzählt hast. Ich habe während der Geschichte die ganze Zeit gedacht, wird noch besprochen irgendwie. Was mich auch interessieren wollen würde, wie alt war denn dein Bruder zu dem Zeitpunkt?
Mhm.
Gibt es nicht doch eine Möglichkeit eventuell, dass der unterwegs war oder so oder spät zurückgekommen ist?
Aber bleibt der dann einfach im Flur stehen?
Nee, aber vielleicht kommt ihm der Gedanke, scheiße, ich bin vielleicht ein bisschen laut. Und dann sind die, ja, jetzt, also jetzt mal wirklich runtergebrochen
auf
so das Rationalste. Nee. Nee, aber ich ziehe die Schuhe aus und gehe barfuß und bin halt ultra leise.
Ja,
ne, weil meine Mama und meine Schwester schlafen.
Ja. Ne? Vielleicht.
So, möglicherweise.
Ja. Creepy.
Ja, sehr.
Finde ich aber auch. Die erste Geschichte mit der Bewohnerin, die ihr gepflegt habt.
Ja.
Mit der Badezimmertür. Auf der einen Seite war ich erleichtert, dass alles gut war.
Ja, ich auch. Ich
weil
auch
ich
gedacht,
dachte,
okay,
ey, nicht, dass euch ich, was mit Grund in dieses Bad gewunken hat, sag ich mal. Ne?
Ja, das habe ich auch kurz gedacht.
Ich dachte erst, es läuft auf ein anderes Ende hinaus. Ja. Deswegen, Gott sei Dank, ist dem nicht so gewesen. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem scheißgruselig. Also wenn das eine Tür mal zugeht oder so von selbst, okay. Mhm. Aber eine Türklinke geht runter und eine Tür öffnet sich, das ist extrem seltsam.
Absolut.
Wirklich. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Alisa, für die Einsendungen. Weiter geht's mit den Geschichten von Jenny. Hallo, ihr Lieben. Vorab muss ich erstmal Danke sagen. Danke dafür, dass es euch und diesen tollen Podcast gibt. Ich freue mich immer so sehr, wenn eine neue Folge online kommt. Heute ist es soweit und ich erzähle euch meine kleinen, aber feinen Geschichten, für die ich auch immer nur belächelt werde. Mein Name ist Jenny. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und komme aus dem schönen Ruhrpott.
Ja, Tag Jenny, ne?
Moin. Meine ersten unerklärlichen Erlebnisse hatte ich bereits im Alter von 12 oder 13 Jahren. Damals war ich auf einer Halloween-Party. Wir waren ungefähr 8 Mädels und kamen auf die glorreiche Idee, die berüchtigte Bloody Mary zu rufen. Pia packt sich an den Kopf.
Ich fasse mir schon an den Kopf und schüttle mit dem Kopf.
Ich muss auch sagen, ich habe schon viel Scheiße gemacht. Ich würde auch vieles machen. Das nicht, weil für den Fall, dass ich tatsächlich was sehen würde, aus welchem Grund auch immer, sei es mein eigener paranoider Geist, ich glaube, ich würde auf der Stelle an einem Herzinfarkt sterben.
Eben.
Sofort.
Okay, also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch.
Aber
ja.
Warum?
Jenny? Ich weiß doch auch nicht. Wir machten einen Kerzenkreis und ich stellte mich in die Mitte. Ich musste mit geschlossenen Augen mehrmals hintereinander die Worte Bloody Mary aussprechen. Das tat ich. Ich öffnete die Augen und kann euch gar nicht richtig erklären, was dann passierte. Es ging alles so schnell. Ich habe vor mir eine unfassbar fiese Fratze gesehen. Meine Freundinnen fingen an zu schreien. Ich bin schnell aus dem Kreis gesprungen und musste mich erstmal beruhigen. Ich konnte mich relativ schnell wieder abreagieren und alles war gut. Meine Eltern holten mich später von der Party ab und ich bin eigentlich direkt ins Bett gefallen, weil ich so unfassbar kaputt war. Ich schlief ein und habe im Traum immer wieder diese Fratze vor mir gesehen. Ich bin schweißgebadet wach geworden und hatte Todesangst. Zum Glück waren meine Eltern noch wach und ich habe mich total apathisch ins Wohnzimmer gesetzt. Meine Mutter fragte, was los sei, aber ich konnte ihr nicht wirklich antworten, weil ich so durch den Wind war. Ein paar Tage später. Ich kam von der Schule, zog meine Schuhe im Flur aus und stellte sie an die Garderobe. Ich war zu dem Zeitpunkt allein in der Wohnung, da meine beiden Eltern noch arbeiten waren. Ich nutzte die Gelegenheit und setzte mich direkt an den PC. Da der Computer im Wohnzimmer hinter der Tür stand, musste ich die Tür schließen. Ich hatte mein Haustelefon mitgenommen. Ich hatte ein eigenes, weil ich ständig die Leitung blockierte. Plötzlich klingelte mein Telefon und auf dem Display stand Anruf von intern.
Boah, ich hab Gänsehaut. So eine Gänsehaut, Digga. Ich fange gleich auch an zu heulen.
Oh Gott.
Mein Herz, Jenny, Jesus, was machst du?
Mein Herz fing an zu rasen. Ich war doch allein in der Wohnung. Ich bin rangegangen und hörte nichts. Mit Schweißausbrüchen und Herzrasen nahm ich all meinen Mut zusammen, öffnete die Wohnzimmertür und sah, dass meine Schuhe, die ich vorher an der Garderobe abgestellt hatte, mitten im Flur standen. Sie standen versetzt, als hätte jemand gerade einen großen Schritt gemacht. Ich bin wieder ins Wohnzimmer gerannt und habe mich versteckt. Kurze Zeit später kam Gott sei Dank mein Vater nach Hause und ich erzählte ihm alles. Er ist allerdings jemand, der sehr rational denkt und an so etwas überhaupt nicht glaubt. Anders als meine Mutter und hatte natürlich für alles eine Erklärung parat. Danach ist aber nie wieder etwas passiert. Diese Situation verfolgt mich bis heute. Ich kann und konnte es mir nicht erklären. Also die Erklärung von deinem Vater würde ich auch gerne hören,
ja,
eigentlich.
Ernsthaft, so. Wie kann er das erklären? Ja. Also ich finde alles daran scheißgruselig.
Ich auch.
Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Moment in diesen Folgen hatte, wo mir wirklich eine Gänsehaut über den kompletten Körper, ja, über meine Kniescheiben gekommen ist.
Man gewöhnt
ist.
Sich ja an alles,
wirklich,
ne?
Wirklich, wirklich. So. Aber das ist wirklich ekelhaft. Und ich, also wirklich auch so, Junge, Jenny, also auch die Schuhe stehen versetzt, Mann. Also selbst das war gerade irgendwie too much, weil ich so dachte, das sind so kleine Details, die sind so banal normal, dass ich sie umso ekelhafter, weißt du, was ich, weißt du, was ich meine?
Ja.
So,
das macht
die
so
sind nicht nur
authentischer, nahbarer.
Das ist das Schlimme daran. Mhm. Das macht auch solche Dinge machen so wahnsinnig glaubwürdig, weil wer denkt sich sowas aus? Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Dass dieses, die stehen nicht nur an einer anderen Stelle. Nein.
Ja, aber es geht noch weiter.
Mhm.
Jetzt zur nächsten Geschichte, die ich traurig und schön zugleich finde. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Es war ein Freitag. Ich machte damals eine Ausbildung zur OTA.
Sag mal,
kennt
ihr
wir
euch?
Uns?
Rupert OTA?
Rupert OTA. Wir sind im Jahr Ende 2021. Kennen wir uns?
Ja, im Ernst jetzt? Weil
da war ich auch noch OTA.
Und von wann ist das?
Ende 2021.
Ja, stimmt, da warst du noch
OTA. Da war ich noch OTA, ja. Wenn du das hörst noch, kannst ja mal schreiben.
Ja.
Zu diesem Zeitpunkt lag meine Oma leider im Sterben. Ich war im OP-Saal als Springer tätig und plötzlich ging es mir nicht gut. Ich hatte ein Stechen in der Brust und Herzrasen. Ich gab kurz Bescheid und ging in den Aufenthaltsraum, um mich zu setzen und etwas zu trinken. Plötzlich vibrierte mein Handy, das ich immer in meiner Kasaktasche bei mir trug. Natürlich lautlos. Es war meine Mutter, und ich wusste sofort, dass etwas passiert sein musste, denn sie rief mich nie während des Dienstes an. Ich ging mit zitternden Händen ans Telefon und meine Mutter teilte mir mit, dass meine Oma gerade eben verstorben war. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Das Stechen in der Brust war allerdings weg. Es war genau der Zeitpunkt, an dem meine Oma gestorben ist. Ich hatte damals einen Nebenjob als Kellnerin und arbeitete jeden Freitag und Samstagabend. Ich beschloss, an diesem Abend trotzdem zur Arbeit zu fahren, um mich abzulenken. Meine Oma hätte auch nicht gewollt, dass ich in Trauer versinke. Der Abend war allerdings sehr hart für mich. Irgendwann konnte ich nicht mehr und brach in der Küche zusammen, als alle Gäste gegangen waren. Ich machte Feierabend und fuhr zu meinem damaligen Freund nach Hause, legte mich ins Bett und weinte stundenlang bitterlich. Plötzlich nahm ich den Geruch meiner Oma wahr. Ich fragte meinen Freund, ob er ihn auch riechen könne, aber er verneinte. Der Duft blieb lange in der Luft und er beruhigte mich so sehr, dass ich einfach einschlief. Ich glaube bis heute, dass meine Oma zu mir kam, um mich zu trösten. Der Geruch begleitete mich noch ein paar Tage, bis ich ihn nicht mehr wahrnahm. Ein paar Jahre später zog ich in meine erste eigene Wohnung. Ich war gerade dabei, Kisten auszupacken, stand im Wohnzimmer und plötzlich war er wieder da, der Duft meiner Oma. Ich glaube, sie wollte einfach schauen, dass es mir gut geht. Immer mal wieder zwischendurch nehme ich diesen Duft wahr und jedes Mal fühle ich mich dann sehr, sehr wohl. So, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Macht weiter so. Liebste Grüße an euch beiden Süßen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Jenny.
Das ist wie bei Nina mit dem Maiglöckchen-Duft. Mhm.
Und das habe ich doch auch schon mal erzählt, ne, dass als ich nach dem Tod meines Opas dessen Wohnung übernommen hatte und alles renoviert war, dass ich trotzdem zwischendurch, also es war alles renoviert, es gab keine Tapeten mehr aus dieser Zeit.
Alles ganz neu.
Alles ganz neu. Und trotzdem hatte ich immer mal zwischendurch auch diesen Geruch.
Echt?
In der Nase. Ja.
Das ist so schön.
Ja, total.
Ja. Das möchte ich auch gar nicht dran rumanalysieren. Nee, genau, ey, das ist was Tröstliches.
Ja, absolut.
Es tut niemandem weh.
Nein, nehmt es einfach so, wie es
genau.
ist. Das ist wundervoll.
Nehmt es einfach an.
Ja.
So.
Vielen Dank für deine Geschichten, Jenny. Ich, wie gesagt, wir haben ja schon unseren Senf dazu abgegeben. Ja. Weil es nicht anders ging, das machen wir auch selten.
Ja,
eher so.
Aber es war jetzt auch ganz gut, weil es thematisch danach ja auch
auf jeden Fall einen Bruch
Umschwung
gab. Genau.
Gab irgendwie.
Ja.
Ja.
Dankeschön.
Und nicht Bloody Mary spielen.
Nein, einfach nicht machen, Leute. So, und wer das jetzt noch macht.
Und jetzt auch noch, wenn da, weißt du, dann das auch noch ist davor passiert, danach passiert dann nicht, dass du diese hässliche Alte in deine Bude geholt hast. Nee.
Ja. Nee, aber Moment, das hat ja danach dann wieder aufgehört, ne? Also das ist ja das, ich hatte ja kurz Angst, das passiert bis heute dies,
ach
das,
so,
Ananas.
Nee, aber ich glaube, jetzt wird die Oma, die hätte auch ein Pro, die wird da.
Ach ja, Oma wäre jetzt protektiv.
Ich glaube, die
ne?
würde protektiv
ja, auf
dazwischen
jeden Fall.
Gehen.
Aber. Da auch einfach nochmal ein strenges Wort, liebe Freunde und Freundinnen. Also, wer jetzt noch Bloody Mary spielt, nachdem er all diese Geschichten hier hört und wer noch Ouija-Boards bedient und so, macht das ruhig, schickt uns die Geschichten. Aber ihr seid gewarnt. Und ich habe kein Mitleid.
Ich würde mir selbst einen Herzinfarkt verpassen damit. Mit dieser Bloody Mary-Geschichte.
Die nächste Geschichte kommt von einem anonymen Hörerherzchen.
Es ist sogar die letzte Geschichte, die ist
Oha.
Sehr lang.
Okay.
Aber sie ist eingeteilt.
Mhm. Ich bin gespannt. Ja. Hey, zunächst möchte ich einmal sagen, dass mich dieser Podcast bisher am meisten gefesselt hat, da genau die Themen behandelt werden, die mich auch interessieren. Zudem möchte ich mich schon mal im Voraus entschuldigen, da ich mich überhaupt nicht kurz fassen kann.
So.
Mach kein
nix,
Problem.
Ich auch nicht.
Gar kein Problem.
Deswegen haben wir 3 Stunden Folgen.
Long story long.
Genau, long story long.
Die folgende Geschichte beruht zum Großteil auf Erzählungen meiner Familie, da ich zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt war. Ich hoffe, sie ist spannend genug. Mir wird sie bis ans Ende meines Lebens Gänsehaut bereiten. Als ich klein war, habe ich die meiste Zeit mit meinem Opa verbracht. An diesem Tag, ich war wie gesagt erst 2 Jahre alt, hat er wie jeden Tag einen Spaziergang mit mir gemacht. Wir haben in einem Café im Wald Pause gemacht und mein Opa hat Getränke bestellt. Währenddessen bin ich aus meinem Kinderwagen gestiegen und in den Garten des Cafés gelaufen, wo mehrere kleine, aber tiefe Teiche mit Fischen angelegt waren. Vermutlich wollte ich diese beobachten. Mein Opa erzählte, dass er zum Tisch zurückkam und ich war verschwunden.
Er hat das ganze Café abgesucht und als die Panik in ihm aufstieg, alarmierte er die Kellnerin. Gemeinsam suchten sie weiter, bis ihnen der Garten in den Sinn kam. Sie riefen nach mir, in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Dann sah mein Opa mich in einem der Teiche, an dem eine kleine weiße Brücke stand, an der Wasseroberfläche treiben, mit dem Gesicht nach unten, meine zwei Puppen im Arm. Er stürmte in den Teich und zog mich heraus. Er packte meinen leblosen, blau angelaufenen Körper an den Füßen und hielt mich kopfüber. Das Wasser lief in Strömen aus meinem Mund. Die Kellnerin begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ich muss mindestens 7 Minuten im Teich gelegen haben und lag anschließend eine Woche im Koma. Mein Opa war danach nie wieder derselbe. Er sprach kaum noch und wenn, dann machte er sich schwere Vorwürfe. Er konnte in dieser Woche nicht schlafen, da mein Zustand sehr kritisch war und immer wieder Komplikationen auftraten. Die Ärzte waren der Meinung, dass ich keine Chance hätte und wenn doch, dann würde ich mit Sicherheit den Rest meines Lebens schwer behindert sein. Tatsächlich habe ich es aber geschafft, wie durch ein Wunder. Ich musste zwar das Sprechen neu lernen, doch meine schlimmste Einschränkung war, dass etwa 80% meines Gehörs beeinträchtigt waren. Nun zu dem Gruseligen. Als ich mich von dem Unfall erholt hatte, besuchten wir das Restaurant noch einmal, um uns bei der Kellnerin für ihre Hilfe zu bedanken. Meine Mutter hielt mich an der Hand und die ganze Familie ging zur Unfallstelle. Dort angekommen, sagte ich plötzlich zu meiner Mutter, da habe ich gestanden und gesehen, wie Opa mich aus dem Wasser gezogen hat. Wenn mir das heute erzählt wird, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Ich war erst 2 Jahre alt und durch meine Hörschädigung hätte ich niemanden über diesen Unfall reden hören können.
Ja. Jesus. Jetzt weint sie.
Ja. Außerdem versteht ein so kleines Kind ja eigentlich noch gar nicht, was da passiert ist und dass man über so etwas keine Späße macht. Einige Monate später, bei einem völlig anderen Vorfall, soll meine Mutter mit mir an einem See vorbeigegangen sein. Ich zeigte auf das Wasser und sagte, Mama, ich möchte wieder tauchen gehen. Ich konnte mich an rein gar nichts erinnern, nicht mal an den Unfall selbst. So richtig verstanden habe ich das alles erst, als ich etwa 10 Jahre alt war. Damals wurde das Problem mit meinen Ohren durch eine Operation beseitigt, sodass ich seitdem wieder perfekt hören kann. Im selben Jahr verstarb leider auch mein Opa. Ich denke, dass mir in dieser Zeit besonders viel über den Unfall erzählt wurde, weil die Erinnerungen an ihn in der Familie wieder sehr präsent waren. Zudem war ich inzwischen in einem Alter, in dem ich das alles besser einordnen konnte. Seitdem ist mein Opa mein größter Held und mein Vorbild geworden. Etwa 2 Jahre später kam es zu einem weiteren Schockmoment. Ich träumte etwas, das ich scheinbar schon einmal erlebt hatte. Ich lag in einem hellen, weißen Raum, umgeben von etwa 5 Personen in Kitteln, die aufgeregt um mich herum liefen und miteinander sprachen. Einer von ihnen hielt plötzlich eine Beatmungsmaske in der Hand und setzte sie mir auf. Ab diesem Moment bekam ich keine Luft mehr und schreckte aus dem Traum hoch. Am nächsten Tag erzählte ich meinen Eltern davon und meine Mutter meinte daraufhin, dass ich während der Reanimation immer wieder das Bewusstsein verloren hätte und dann künstlich beatmet worden sei. Das Problem war jedoch, dass ich gegen die Maschine geatmet hatte, wodurch die Beatmung kaum Wirkung zeigte. Also werde ich einen kurzen Moment dieser Wiederbelebungsphase bei Bewusstsein gewesen sein und dieser Bruchteil muss irgendwo tief in meinem Gedächtnis gespeichert geblieben sein. Der Traum kam völlig zusammenhanglos. Ich hatte lange nicht mehr über den Unfall nachgedacht. Ein paar Jahre später wiederholte sich der Traum sogar noch einmal. Das war meine Geschichte. Ich bin ohne bleibenden Schaden davon gekommen. Für mich ein wahres Wunder. Und zufällig werde ich am Montag meinen Lebensretter nach 18 Jahren wiedersehen, da ich von ihm die Corona-Impfung erhalte.
Good old times.
Boah, das ist auch gerade so ein kurzes Stück Zeitgeschichte hier, ne?
Ja.
Ich habe noch einen weiteren Erfahrungsbericht, der mir in den Sinn kam, als ich eure Folge über Schlaf gehört habe. Auch viel präsentes Thema heute. Ich war etwa 4 oder 5 Jahre alt und wachte mitten in der Nacht auf. Gegenüber von meinem Bett stand eine Kommode mit vielen Astlöchern. Und ich sah, wie aus diesen dunklen Punkten riesige Käfer kamen, die unglaublich schnell von einem Loch zum anderen liefen. Ich bekam Panik, schrie und weinte, bis meine Mutter hereinkam. Voller Angst schrie ich, dass Käfer aus dem Schrank kämen und bat sie, darauf zu schlagen. Sie tat das und es wurden weniger Käfer. Sie brachte mich schließlich wieder ins Bett. Als ich sie später einmal fragte, warum da Käfer im Schrank waren, meinte sie, dass ich das geträumt haben müsse. Sie habe in meinem Zimmer keine Käfer gesehen, aber mir zuliebe ein paar Mal auf den Schrank geschlagen, um mir das Gefühl zu geben, dass sie mir glaubt und helfen will. Ihr letzter Satz zu dem Thema war: Dein Bruder hatte früher übrigens auch Albträume wegen dieses Schranks. Er hat mal behauptet, aus dem kämen Käfer gekrabbelt. Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Und es macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Ich hoffe, die Geschichten waren nicht so lang, aber dafür interessant. Ganz liebe Grüße.
Oh Mann, was sind das denn heute für Storys?
Viel zu entpacken in dieser Geschichte.
Aber wirklich.
Wir haben unsere erste Nahtoderfahrung, ja, glaube ich. Genau. Ja, auch ein Thema, was mir immer noch im Kopf rumspukt. Ja. Aus genau diesen Gründen.
Ja.
Es gibt, also das bewegt sich halt, ist auch so eine Sache, die die Wissenschaft einfach noch nicht oder wahrscheinlich auch nie zu 100% untersuchen können wird, weil sich das einfach, wir bewegen uns da in Sphären, die sich dem Menschen einfach nicht zugänglich sind. Ne? Also weil wir uns jenseits des Todes bewegen. Und es gibt so viele Schilderungen dieser Art von Leuten, die sagen, sie hätten sich selbst gesehen, also Autos, Perspektiv quasi. Ja.
Das auch zu dem Thema, wo geht die Seele hin, ne? Mhm. Also das ist das auch einer der Gründe, warum ich denke, das kann ja nicht einfach verloren sein. Mhm. Ne? Mhm. So. Und finde ich auch, also gerade bei der Geschichte.
Ganz verrückt, weil das würde implizieren, dass eine Seele oder irgendetwas von uns außerhalb unseres irdischen Körpers existieren kann.
Ja, genau.
Und das ist ganz, ganz wild.
Das ist die große Frage dabei. Ja. Das ist die große Frage. Aber ich finde es halt irgendwie krass, dieses Ding mit, da habe ich gestanden und gesehen, dass Opa mich aus dem See gezogen hat oder aus dem Teich gezogen hat.
Ja, oder auch, was ich auch krass fand, an dem See, wo sie sagte, ich möchte wieder tauchen.
Ja.
Und dass es positiv konnotiert war, offensichtlich, in diesem kindlichen Gehirn. Und da musste ich an etwas denken, das hat mich an etwas erinnert. Ich habe ja auch die Ausbildung zur OTA gemacht und da musst du halt auch in die Endoskopie und da deine Stunden voll machen. Und das ist halt relativ Fließbandabfertigung. Du hast ständig neue Patienten, guckst dir die Akte durch, ob die irgendwelche Allergien haben, wieso die medizinische Geschichte ist, legst den Zugang, bereitest dir auf die kurze Narkose vor. Und da hatte ich einen Mann mittleren Alters und ich gucke halt so die Historie von ihm durch, die medizinische Vorgeschichte und sehe halt, dass der unfassbar viele Operationen hatte. Und dann habe ich zu ihm halt gesagt, so, boah, sie haben aber auch schon ganz schön einen Streifen mitgemacht. Und dann hatte er mir erzählt, dass er vor einigen Jahren einen schweren Motorradunfall hatte und danach auch tot war am Unfallort. Und dann habe ich halt bin mit ihm darüber so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und er meinte auch, das war so wunderschön an diesem Ort, dass er sauer auf die Sanitäter war, dass die ihn zurück an den Unfallort geholt haben. Und er hat auch gesagt, dass er sich selbst da hat liegen sehen und so.
Krass.
Das ist richtig krass gewesen.
Das ist krass. Mhm. Und dann hast du einen mündigen Erwachsenen, einen vernünftigen, mündigen Erwachsenen, der dir das so erzählt.
Mhm.
Was ja auch einfach nochmal ein Unterschied ist zu einem Kleinkind, ne? So, das ja auch noch eine kindliche Fantasie hat und so weiter. Und ich glaube trotzdem, gerade auch, weil unser anonymes Hörerherzchen sich ja auch an diesen Unfall nicht erinnern konnte und auch auf Nachfrage, dass dann solche Erinnerungsfetzen zurückkommen, die kommen von irgendwo ganz tief unten, dieses, da habe ich gestanden und gesehen, wie Opa mich, also du weißt nicht, du fragst das Kind, was ist dir passiert? Und das Kind sagt, ich habe keine Ahnung. Und auch die Frage ist ja auch, ich meine, also ich habe auch mit zwei schon gut gesprochen, so besser als viele andere Kinder, da war ich motorisch nicht ganz so gut drauf dafür. Aber allein auch das zu äußern, das ist ja was ganz Grundehrliches. Du hast ja keine, du bist ja mit zwei noch weiß Gott nicht so weit, irgendjemanden zu veräppeln, also in so einem Sinne. Ne? Klar kannst du, keine Ahnung, kannst du dein Glas wegziehen, wenn Mama was einschüttet oder aber, ne?
Ja.
So.
Ja. Das stimmt.
Wäre ein komplexer Vorgang von einem ziemlich miesen Scherz oder so.
Oder halt auch, dass Erinnerungen da waren von den Wiederbelebungsmaßnahmen, wo zwischendurch dann, also wo halt doch das Bewusstsein zwischendurch da gewesen sein muss, aber die Erinnerung halt super lange im Verborgenen lag, bis sie irgendwann halt wieder ausgespuckt wurde. Das ist halt auch so, also du hast so viele Dimensionen an Speicherorten in deinem Gehirn und wir benutzen so viel, so wenig davon nur bewusst. Ey, wer weiß, was da noch alles an Sinneseindrücken gespeichert ist und so. Und gut, man könnte jetzt natürlich sagen, dass es mit was Positivem erlebt wird, liegt an den Hormonen. Ne? Man sagt ja irgendwie, dass das Gehirn dann nochmal alles...
Alles gibt, damit du es leichter hast.
Gibt,
oder
genau,
so, ja.
Alles, sämtliche Endorphine und was nicht alles ausschüttet. Irgendwie auch, ich glaube, eine körpereigene DMT-ähnliche Substanz oder so. Wodurch halt auch diese Halluzination, glaube ich, entstehen kann, dass du das Gefühl hast, deinen Körper zu verlassen, dass sich dein Ich-Gefühl auflöst. Und dass das dann quasi, wenn du danach dann wieder wach bist, dann ergänzt dein Kopf die Erinnerung vielleicht irgendwie mit, ja, ich logisch. Muss irgendwie da gestanden haben und da in diesem Teich. Aber trotzdem, ich meine, es gab ja auch, glaube ich, mal so Experimente, wo man einen Zahlencode in einem Operationssaal aufgehängt hat und Leute, die tot waren, gefragt haben, was da stand zur gegebenen Zeit. Ich meine aber, diese Versuchsreihe ließ sich nicht valide reproduzieren.
Was aber trotzdem spannend ist, weil man ja schon versucht.
Ja, man hat es versucht, ne,
irgendwie mal was zu erheben oder so.
Ja, aber wie gesagt, also Nahtod auf jeden Fall auch nochmal ein für sich stehendes Thema, was auch schon super lange auf meiner Liste steht. Aber irgendwie gehört das für mich in die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht,
das ist, warum. Ja,
das ist bei mir ganz oft so, dass ich Themen habe, die ich, also wo ich mir denke,
das
ja.
Das zumindest in die dunkle, cozy Jahreszeit.
Aber das passt
oder so.
Jetzt nicht.
Ja.
Aber irgendwie sollte ich mich vielleicht damit auch davon ein bisschen frei machen, weil es schon auch einschränkend.
Ja.
So. Naja, ja, vielen lieben Dank, liebes anonymes Hörerherzchen.
Genau, danke schön.
Ansonsten hatten wir am Ende noch die Sache mit der Kommode, mit den Käfern, was auch anders eklig ist.
Aber das, finde ich, ist relativ klar erklärbar.
Ja?
Ja, dass beide Geschwister die gleiche Halluzination hatten. Du hast womit verbindest du denn Astlöcher? Also wenn du eine Kommode hast, die aussieht wie ein Baum und da sind Astlöcher drin und das wird ja auch explizit erwähnt, dann kann dein kindliches Gehirn daraus auch was machen. Ne? Du hast ja eine Wahnsinnsfantasie und da ist dann halt nicht das Monster im Schrank oder das Monster unterm Bett, sondern es sind halt die Käfer, die aus den Astlöchern kommen, weil das ist ja was,
was
du damit auch verbindest, wenn das so prägnant ist.
Ja, hast recht, macht Sinn. So. Ja.
Irgendwie.
Okay. Ja. Wenigstens eine.
Also, das wäre so meine Theorie.
Eine
dazu,
klare
ne?
Theorie.
Ja, genau.
So, ja. Ach, schön war das.
Ja, voll.
Das hat mir gut gefallen. Wir hatten sehr schöne Exkurse in sehr interessante Themenbereiche.
Eine besondere Folge heute. So
finde ich auch.
Anders mal.
Fühlt man sich direkt total erleuchtet.
Total.
Ja.
Ja, vielen Dank. Es ist 11.03 Uhr.
Genau. Wir gehen jetzt was frühstücken,
genau.
Bevor wir in unseren nächsten geheimnisvollen
Geheimsachen
Termin stürzen.
Ja.
So.
Bleibt nicht mehr lange geheim, Freunde.
Nee, aber nicht mehr ganz so lange. Ja. Okay, gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Einsendungen. Genau. Wenn ihr uns Geschichten erzählen wollt und ein bisschen Geduld habt, dann könnt ihr dies tun und eure Geschichten an podcast.stimmenimkopf@gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge senden.
Ganz wichtig.
Genau. Und dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.